Es geht um interaktive Datenvisualisierung, Shadow Just Approaches Examples. Also es geht darum jetzt letztendlich, Computer werden immer schneller, Datenmengen werden immer größer. Das Spielzeug hier hat 32 GB Speicher in so einem kleinen Kärtchen. Ne? Davon kannst du irgendwie 11 Millionen zusammenschließen, dann hast du einen Supercomputer oder so. Also die Jungs, die bauen da mittlerweile echt obszöne Kisten. Und das Hauptproblem, was die haben, ist, wenn du so eine obszöne Kiste hast, du hast da halt plötzlich petabyteweise Daten auf den Platten rumliegen, ne? Und du weißt gar nicht so richtig damit, was anzufangen. Ja, die Hauptmethode, um Daten qualitativ und auch quantitativ, aber hauptsächlich qualitativ zu analysieren, also wenn du halt so feststellen willst, was passiert da überhaupt, ne? Ist halt Datenvisualisierung. Das heißt, wir machen jetzt aus diesen gigantischen petabyteweisen Zahlen, machen wir Bilder oder Filme. Und der Datenunterschied ist natürlich gigantisch. Du hast halt da dann Petabyte auf irgendwelchen Servern rumfliegen und dann Screen, den du da hast, selbst in Full-HD-Auflösung, was sind das? 3 Megabyte, 4 Megabyte, 10 Megabyte, wenn du hochauflösend haben willst, wenn du 3D haben willst auf einer Cave oder sowas, dann sind es halt immer noch ein paar Megabytes. Ne? Ein Grafikspeicher, den du hast, ist 2 Gigabyte mittlerweile oder 4 oder 6, wenn du viel Geld hast. Also die Datenmengen, die man mit einem Grafikprozessor anfassen kann, die ist halt viel, viel kleiner. Und auch die Datenmengen, die man tatsächlich auf dem Bildschirm tut, ist halt viel, viel kleiner. Und das ist die große Frage, wie komme ich von dem einen zu dem anderen. Also ich werde jetzt erstmal kurz erklären, wie diese Visualisierung funktioniert. Dazu werde ich halt erstmal vorstellen, wie so Datensätze überhaupt aussehen in der großen Menge. Dann werde ich ein paar Methoden erzählen. Dann werde ich klar machen, was massive Datensätze sind, also besagte Petabytes. Und dann, dann hat man natürlich Bottlenecks. Die Bottlenecks geben dir dann halt was, quasi so die Eckwerte vor, was man überhaupt anfassen kann. Und dann geht es darum, halt Approaches weiterliegende Bottlenecks. Das ist halt, da werde ich jetzt erklären, wie man das jetzt anfasst, da trotzdem zu können. Und da gibt es manchmal, und eine von den Methoden, die ich vorstellen werde, die habe ich selber entwickelt, da bin ich irgendwie scheiße stolz drauf. Und dann werde ich ein paar praktische Beispiele zeigen, bunte Bilder von dem Laden, wo ich gerade arbeite. Und ja, danach können wir uns dann noch ein bisschen drüber unterhalten oder was trinken gehen. Die freie Motivation bei Datenvisualisierung ist, ne, was ist die ultimative Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben im Universum und allem? Und jeder, der ein bisschen geek ist, weiß, die lautet 42. Wobei dann irgendwie es ganz fürchterlich lang dauert, rauszukriegen, was die 42 meint. Aber was ich halt mit dieser, also das ist die Motivation von dem Ganzen, die Dinger, die wir da haben, diese Maschinen, die spucken Zahlen aus. Die machen keine bunten Bilder, sondern halt erstmal Zahlen. Das ist halt bei Simulationen, hast du halt immer Zahlen. So, was heißt interaktive Visualisierung? Weil ich will ja nicht nur Bilder erzeugen und die Daten anfassen. Ich will ja eigentlich auch damit spielen, okay? Also ich will mir das von allen Seiten angucken und da die lustigsten Dinge mitmachen. Das heißt, ich will interaktiv visualisieren. Wenn ich nur so Parameter ändern will, Abteilung, ich will jetzt gucken, wie sieht ein bestimmter Bereich von meinem Daten aus oder ich will irgendwas verändern an den Einstellungen und ich kriege dann ein neues Bild, dann ist ein Bild pro Sekunde egal. Kann auch langsamer gehen. Also wenn ich einen Parameter noch ändern will und dann eine Minute warten muss, dass da was auf dem Bildschirm passiert, dann ist es schon nicht mehr interaktiv. Das macht keinen Spaß mehr. Aber so eine Sekunde, das ist zwar nervig, aber das geht noch. Okay? Wenn jetzt aber Echtzeitoperation, also damit kannst du halt, wie gesagt, Werte ändern, die Visualisierungsmethode ändern. Wenn du Strömungen hast, kannst du dann so den Injektor verschieben, meinetwegen, oder halt die das ganze Ding rotieren und du kriegst halt nur Bilder, einzelne Bilder. Realtime Operation ist halt wesentlich spannender, da brauche ich mindestens 30 Bilder pro Sekunde oder schneller. Da kann ich halt natürlich mit dem Ding interagieren. Also zum Beispiel, ich habe einen virtuellen Windkanal. Um als Beispiel, und ich will jetzt gucken, was passiert da hinten rechts an den Benz an der Radkappe. Okay? Dann will ich da jetzt direkt hingehen mit so einer virtuellen Nebel, dann zu mir dazu angucken und die vielleicht ein bisschen bewegen. Und dabei soll dann das Bild natürlich perfekt dreidimensional vor mir im Raum schweben, also in so einem Virtual Reality Environment, so einer Cave. Da willst du dann Hand-Tracking machen, also die Handposition erfassen, die Kopfposition erfassen und halt, wie gesagt, agieren. Also das ist halt die Königsdisziplin und da sind wir ganz schön weit weg davon. So, Datensätze. Wie sehen Datensätze aus? Also ich meine, so Datensätze hatte von euch bestimmt schon jeder. Du hast einen, was weiß ich, einen Zeitverlauf und über den Zeitverlauf hast du dann einzelne Werte. Der Zeitverlauf ist diskretisiert, das heißt, du hast ein sogenanntes Gitter. Und das ist in dem Fall ein 1D-Gitter. Hier sieht man jedes Pixel, also was weiß ich, jede Sekunde mäßig oder jede Viertelsekunde. Oder ich habe X in so und so viel Schritten diskretisiert. Man muss halt, wenn ich rechne, halt grundsätzlich auf diskreten Daten arbeiten. Und dann hast du halt bei einer wissenschaftlichen Simulation, hast du halt 1D-Gitter, habe ich hier das Beispiel, 2D-Gitter, macht auch noch irgendwo Sinn, wenn ich eine Fläche betrachte. Aber halt, wenn du so Sachen hast wie Strömungen zum Beispiel, hast du natürlich ein 3D-Gitter. Du kannst natürlich auch ein ND-Gitter definieren, du kannst es beliebig kompliziert machen, aber ich gehe nur mal so auf die üblichen Sachen an. Dann hast du die Gitter strukturiert oder unstrukturiert. Das heißt, strukturiertes Gitter ist das, was wir hier kennen. So, ich habe hier gleiche Punktabstände. Okay. Wenn ich jetzt anfange, die Punktabstände zu variieren, zum Beispiel hier ist das ein bisschen hochfrequent und hier wird dann niederfrequenter, dann reicht das ja eigentlich, wenn ich hier recht feines Gitter mache und dann hier in der Mitte mache ich die ein bisschen breiter, weil da passiert nicht so viel. Wenn ich komplexere Systeme habe, macht das total Sinn, weil ich habe zum Beispiel bei einer Strömung im Auto, also um mal bei meinem Steckenpferd zu bleiben, und es geht dann um gigantische Datensätze und Strömungen im Auto, das wird benutzt, das sind gigantische Datensätze, da hast du dann halt an den Stellen, wo zum Beispiel hinten die Strömung abreißt an dem Auto, da passiert unheimlich viel, aber zum Beispiel vorne am Kotflügel oder weiter weg von der Karre, da passiert nichts oder nur wenig. Das heißt, an den Stellen kann ich das Gitter fein, gröber machen und an den Stellen, wo richtig was passiert, mache ich das Gitter schön fein, damit ich halt die feinen Strukturen erkennen kann. Das sind sich adaptive Gitter. Dann kann ich die Gitter natürlich auch noch verbiegen, wenn das Ganze krumm und schief ist. Also ich kann auch noch eine Funktion drüber legen, das ist ein Curved. Und wie gesagt, Adaptive habe ich schon gerade erklärt. Dann kann ich auf Gitter ganz verzichten, indem ich zum Beispiel Punktwolken nehme. Das heißt, ich habe einzelne Punkte im Raum, eventuell noch eine Größe des Raums, die einschließen. Also dort habe ich so Elemente. Also, und da habe ich überhaupt kein Gitter. Aber ich habe Punkte und auf den Punkten Werte definieren. So, Werte. Also mit dem Gitter bilde ich jetzt den Raum ab. Okay? Mit den Werten bilde ich jetzt eigentlich das ab, was da passiert. Zum Beispiel hier, was das für ein Datensatz ist, den habe ich einfach nur so genommen. Aber hier habe ich halt die räumliche Diskretisierung und dann habe ich halt die Werte. Das heißt, ich habe hier mal einen Wert, das sind sogenannte Skalarwerte. Das heißt, ich habe an jedem räumlichen Punkt hier einen Wert definiert. Okay? Wenn ich jetzt, es geht beliebig groß, also du kannst zum Beispiel, wenn du ein Bild hast, also ganz normales Bild und Foto, habe ich halt ein rektilineares Gitter, um das wieder nochmal so in den technischen Griff zu tun. Und auf jedem rektilinearen Gitterpunkt habe ich einen Skalarwert RGB. Da habe ich schon keinen Skalar mehr, sondern habe ich einen Vektor. 3D ist das eigentlich. Aber ich habe prinzipiell bei so einem Foto habe ich drei Gitter, die gleichen sind, mit jeweils einem Skalarwert. Aber prinzipiell habe ich da halt einen Vektor, aber ich nutze den Vektor nicht als Vektor. Ja, wie ich schon sagte, Vektor, 2D, 3D, ND, Vektor kann man natürlich beliebig treiben. Du hast bei den meisten Simulationen, wenn ich halt so etwas Physikalisches simuliere, zum Beispiel halt einen Geschwindigkeitsvektor, einen Druck, eine Temperatur, was weiß ich, also das sind die üblichen. Dann vielleicht noch irgendeinen anderen Skalarwert, was weiß ich, eine chemische Mixtur. Wenn ich zum Beispiel eine Explosion in einem Motor betrachte, dann will ich ja wissen, wo die Verbrennung stattfindet. Das heißt, ich habe zu jedem Punkt nicht nur einen Vektor, also die Geschwindigkeit, die Temperatur, den Druck, sondern auch noch eine skalare Verteilung der Mixtur. Halt beim Automotor. Okay? Also wenn ihr Fragen habt, jederzeit stellen. Also, ja, wie gesagt, also die die üblichen Sachen, die du hast, ist ein 2D- oder 3D-Grid und da ist ein Skalarwert drauf definiert oder ein Geschwindigkeitsvektor. Das sind so die üblichen. Aber das kann man beliebig komplex treiben. Also dann Skalare, wie gesagt, ist so eine der üblichen Geschichten. Also ein typisches Skalarfeld, dreidimensional, ist eine Computertomographie. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine Computertomographie von sich anfertigen lassen? Einer, zwei. Habt ihr bestimmt gesehen, normalerweise als Output kriegt man da eine Sequenz von Bildern. Diese Sequenz von Bildern ist eigentlich ein Stapel von Bildern. Wenn du einen Homo sapiens in den CT schiebst und der lebt noch, wichtig, machen sie so 15 Schnitte, 30 Schnitte. Okay? Das hier, im Hintergrund des Knut der Eisbär, das sind 2000 Schnitte. Mit einer sehr hohen Auflösung. Mittlerweile gibt es High-End-CTs von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde. Die können auch bei lebendigen Objekten sowas machen. Weil die haben es geschafft, die Röntgendosis, die du da reinhämmerst, extrem runterzudrehen. Als gesund würde ich das nicht einstufen. Aber die setzen das zum Beispiel in der Tierforschung ein. Und da fällt das halt nicht so auf, wenn das Vieh ein paar Jahre später ankriegt. Sorry, ich werde aufgenommen. Sonst kriege ich Ärger mit so ein paar Leuten, die uns freundlicherweise diese Datensätze zur Verfügung gestellt haben. Aber also Fakt ist, der war tot. Wenn ich ein totes Wesen habe, kann ich natürlich sämtliche Technologien einsetzen und den mit Röntgenstrahlen nur so bombardieren, dass ich einen wunderschönen Datensatz bekomme. Du hast hier, wie gesagt, du hast halt 2000 Schnitte und jeder Schnitt hat eine Auflösung von 512 Quadrat. 512. An jedem Punkt hast du 16-Bit dichte Daten. Und wie visualisiere ich das jetzt? So der erste Schritt und so das, was sie früher auch in den 70ern gemacht haben und was so der Anfang davon ist, sind ISO-Flächen. Ich habe da eine Maschine, die kann unheimlich gut Polygone verarbeiten. Okay? Also jede moderne Grafikkarte kann 10 Millionen Polygone locker flockig da mal in Echtzeit durchpuppen. Das heißt, ich versuche jetzt ein polygonales Modell daraus zu machen, das ist ein Gitter, wo die Werte definiert sind. Wie mache ich das? Ich gucke jetzt an, was interessiert mich, was weiß ich, zum Beispiel die Dichte von Knochen, das ist ein Wert. Okay? Das heißt, ich weiß, jeder Punkt, wo der Wert ist mit der Dichte von Knochen, hat diesen Wert. Da ich ein Gitter habe, kann ich jetzt auch über diese Gitterwürfel, die da definiert sind, kann ich ja Würfel mehr rausnehmen. Da habe ich an den Eckpunkten Werte definiert. Und dann kann ich über diesen Würfel interpolieren. Das heißt also, wenn der Wert, den ich betrachte, sagen wir mal Knochen, der ist, was weiß ich, minus 423 ist ein typischer Knochenwert. Ja, hatte ich neulich noch. Der Wertebereich geht von minus 1024 bis plus 16.300 irgendwas. Das ist ein 16-Bit signed integer. Anyways, ich kann halt jetzt einen Wert auswählen, von dem weiß ich, der ist Knochen. Ich interpoliere einmal linear über den ganzen Datensatz. Mache ich natürlich nicht, sondern nur an den Stellen, die interessant sind. Und die Stellen, die interessant sind, sind halt Würfel, wo an den Eckpunkten die Werte zwischen, wo der Wert, den ich suche, dazwischen zwischen den Werten liegt. Die sind halt größer und kleiner als der Wert. Daraus weiß ich ganz genau, der Wert ist in dem Punkt. Wenn die alle kleiner als der Wert sind oder alle größer als der Wert sind, weiß ich, in dem Würfel ist der Wert nicht. Logisch, ne? Und wenn ich halt dann einen Wert habe, kann ich halt jetzt über die Kanten interpolieren. Und wenn ich in den Kanten die Werte habe, kann ich über die Flächen interpolieren. Und wenn dann habe ich dann Punkte, also dann kann ich halt aus den Punkten, die ich dadurch bekomme, kann ich dann ein polygonales Modell bauen. Das sieht halt so in 2, das sieht halt so aus, hier ist dann ein Würfel, hier sind deine Werte definiert. Du hast mal wegen der Werte hier dazwischen. Und da dazwischen und dann habe ich hier so. Wenn es jetzt 3D rauskommt und ich habe den Wert hier oben nochmal, habe ich ein Dreieck. Okay? Und ich weiß jetzt, hier ist der Wert, das heißt, hier in dem adjazenten Würfel ist der Wert ganz sicher auch. Und das geht dann hier aus, dass ich so weiter zum Beispiel. Und ich weiß ganz genau, der Wert ist halt in diesem adjazenten Würfel auch. Und was weiß ich, geht dann so weiter. In 2D ist das ein bisschen. Ist das verständlich? So, dieser Algorithmus nennt sich Marching Cubes, der Typ, der den erfunden hat, der lässt sich die Füße küssen und das ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Also echt, der Typ was macht, auf jeden Fall. Was du bekommst ist Polygone. So, jetzt hast du in den 80er Jahren das Problem gehabt, die Datenmengen waren eher klein, Und wenn die Datenmengen klein sind, sind die Anzahl der Polygone klein. Alles kein Problem. So, wenn du den da auf den da ansetzt, bekommst du also locker mal so eben 30 Millionen Polygone. Das ist mehr, als deine Maschine visualisieren kann. Okay? Das heißt, nach diesem Algorithmus mache ich noch einen zweiten Step, wo ich über das Ergebnis einen Smoothing-Filter laufen lasse, um halt die Polygone zusammenzuführen. Es ist scheiße aufwendig. Und dann bekomme ich zum Schluss ein Polygonalmesh, was ich dann interaktiv auf dem Bildschirm rotieren kann. Das da, was ihr da seht, ist kein Polygonalmesh. Da. Die zweite Methode, die man da einsetzt, da gibt es auch, wenn du danach suchst im Internet, findest du so eine Latte von Varianten. Ich erzähle jetzt mal die schnellste und die sich durchgesetzt hat. Das sogenannte Volume Rendering. Da gibt es halt einmal die traditionelle Methode, also nennt sich, also Direct Volume Rendering nennt sich das. Und die traditionelle Methode nennt sich Raycasting. Da mache ich folgendes. Schieße hier ein Ray rein, also Raytracing habt ihr alle schon mal gehört, wie das geht. Ne? Raycasting ist genau dasselbe Spiel, ich schieße da ein Ray rein, berechne den Schnittpunkt mit dem Datenquader und lasse den dann durch diese Datenwürfelchen durchrennen, mache die Interpolation, hab den dann halt in so einer bestimmten, also Raycasting, das sieht so aus, hier geht dann der Ray durch, dann hast du hier eine Auflösung entlang des Rays, das sieht so aus. Und dann mache ich folgendes, ich mache jetzt an jeder dieser Punkte, mache ich eine Interpolation, betrachte die von hinten nach vorne, Beleuchtungsmodell, drop Blending Function rein, also das ist Computergrafik, da gehe ich nicht mehr in Detail raus, aber du rechnest halt letztendlich entlang des Strahls aus, welche Farbe du da kriegst. Um aus den Datenwerten dann so Bilderschnitt zu machen, hast du eine Transferfunktion, das heißt also an der Stelle hat er einmal den Wert, diesen 16-Bit-Integer, und dann wendet er darüber eine Farbtabelle an mit einer Transparenztabelle, um das Ding in der Farbe eine Transparenz umzuwandeln, damit er das halt hintereinander über eine Funktion aufaddieren kann. Also das ist Raycasting. Wie ihr euch leicht vorstellen könnt, ist das scheiße aufwendig. Also das ist so dermaßen aufwendig, dass das mittlerweile geht auf GPU-Basis, kann man einen relativ optimierten Raycaster laufen lassen, auf moderaten Daten setzen und du kriegst 1 bis 10 Frames pro Sekunde. Also es geht mittlerweile mit einer GPU, weil das so herrlich parallelisierbar ist. Wenn du die Parametern sauber spielst und noch ein paar Tricks einsetzt, geht es so gerade mal interaktiv bei kleinen Datensätzen. Das kannst du ja natürlich ziemlich böse faken, das Ganze, also hier dieses Raycasting. Das fakest du, indem du jetzt einfach hier jetzt sagst, okay, hier ist der Bildschirm, da habe ich hier den Ray durchgeschoben, ne? Jetzt mache ich parallel zu dem Bildschirm einfach die Schnittbildung. Okay. Und da das in einer 3D-Computergrafik, also in so einer GPU sich stattfindet, definiere ich mir halt diesen ganzen Datensatz als 3D-Textur. Den Schnitt kann ich einfach berechnen. Das ist einfach eine Texture Intersection. Ich gebe ihm die Punkte an und mache mir eine Textur daraus. Und dann kann ich die Texturen einfach von hinten nach vorne vom Bildschirm einfach rendern, die Blend Function, schalte die Blend Function an, dass das auf Transparenz rendert und dann sieht das so aus. Also du mit dank GPU Shadern kannst du da noch eine Beleuchtungsfunktion mitlaufen lassen, dass du also hier so, also man hier unten sieht so Highlights, ne? Also ich moduliere die ganze Geschichte jetzt auch noch mit hier habe ich einen Wert, über die Transferfunktion bekomme ich eine Farbe und eine Transparenz. Und dann kann ich natürlich mir auch noch eine normale herschummeln über den Gradienten. Kann ich. Und ich betrachte halt die Werte, betrachte den Gradienten, also den Unterschied der Werte, es gibt mir auch wieder einen Vektor. Und das ist so grob die normale. Das passt schon. Das sieht dann, also das ist halt so der Output, wenn du sowas machst. Das ist halt texturbasiertes Raycasting, also Direct Volume Rendering. Das ist natürlich nicht so schön sauber wie Raycasting, weil du halt diese Pixel, die dann renderst, das ist ein bisschen überlappen und so, und das ist ein bisschen unschärfer. Aber wenn dein Datensatz in der Größenordnung größer ist oder etwa gleich so groß wie die Auflösung deines Framebuffers, also deines Bildschirms, kann dir das egal sein. Weil du hast ein Oversampling drin und damit dank Sampling-Theorem, jada, 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 funktioniert das alles wunderbar. Aber Sampling-Theorem, das kennt ihr ja auch alle. Wenn die Sampling-Frequenz, um ein Ding korrekt darzustellen, muss die Sampling-Frequenz doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz im Gemisch. Joa. Dann kann ich natürlich die Sache ganz, also das sind jetzt so datenbasierte Visualisierungen davon. Räumlich basierte ist natürlich das, was ihr halt beim Doc kriegt. Ne? Ich mache da jetzt Schnitte durch, gucke mir dann die Schnittebene an und mache da ein Bild raus. Du kannst natürlich auch beliebige Oberflächen nehmen. Ja. Ja, und Volume Rendering ist so eine ähnliche Methode. Also das ist halt auch ein Mapping von den Dingen aus dem Raum auf den flachen Bildschirm. Volume Rendering ist so der Wasser dazwischen. Das ist also, da wird auch unheimlich viel geforscht. Da ist noch lange nicht das letzte Wort gesagt. So, ich zeige euch jetzt mal ein ziemlich geiles Volume Rendering. Was ihr hier seht, ist eine Supernova, die explodiert. Also das passiert in ganzen 2 Sekunden, das sind ja 10 Sekunden. Das ist die Größe in Kilometern, ich kann das gleich nochmal starten. Das ist hier die Dichte von dem Stern, dieses orange-gelbe. Und das in der Mitte ist die Explosionsflamme. Die Explosion, die da passiert bei einer Supernova, findet auf einer Oberfläche statt. Und diese Oberfläche ist jetzt hier nicht mit Polygonen gerendert, weil das dauert viel zu lange, sondern einfach nur eine Punktwolke. Die Punkte sind groß genug, dass man die so als kleine Polygönchen ansehen kann. Das Ding ist so komplex, es macht keinen Sinn, Polygone anzusehen. Siehst du, dass diese Blasen da draußen, das ist so fein. Hätte ich das als Polygone gerendert, hätte das ganz genauso ausgesehen. Das ist ziemlich transparent. Also willst du ja auch reingucken können. Das Ding ist also dieser Film hat es irgendwie Best of the Year von irgendeiner Physikpublikation gemacht. Also, das habe ich bei der Max-Planck-Gesellschaft gebaut, das Ding. War eine echt lustige Arbeit, also diese Punktwolke auszurechnen. Weil der Datensatz, der war ziemlich scheiße. So. Jetzt visualisieren wir Vektoren. Vektorraum macht die Sache ein bisschen komplizierter. Also wir wollen jetzt, was das die Strömung anfassen. Habe ich wieder mein Gitter. Hast jetzt anstelle von einem Skalarwert, wie wir vorhin erklärt haben, haben wir jetzt einen Vektor. Vektor zeigt mir eine Geschwindigkeit. Ich kann natürlich jetzt faul sein und den Vektor auf einen Skalar mappen. Sprich, nehme die Absolutgeschwindigkeit und dann bang, bin ich wieder im Skalar visualisieren und bin dann die Skalarmethoden. Wird benutzt, also auf jeden Fall. Der erste Gedanke, den man natürlich einsetzt, das ist man so in der Schule ja gewohnt. Ich habe einen Vektor, wie sieht das aus? Das ist der. Okay, der fängt da an, hört da auf und zeigt in die Richtung. Okay, also als Pfeil. So, jetzt stelle ich mal etwa 1 Million dreidimensionale Pfeile vor. Auf dem Bildschirm, die sich auch noch bewegen. Was sehen wir? Einen großen, schwarzen, vielleicht auch noch bunten Blob. Ja, da haben Leute sich so lange drüber Gedanken gemacht. Was? Line Integral Convolution. Super geile Methode. Das ist wie so Öl, als würdest du Öl einsetzen. Was die machen ist, die nehmen eine verrauschte Textur, modulieren die mit dem Vektorfeld. Also nehmen den Vektor, um die Punkte in dem Ding alle in eine Richtung zu schieben. Und dann mappen die 3D dann zusammen. Dann hast du so eine 3D-Wolkenansicht. Sieht man unheimlich gut so Strömungsstrukturen drin. Ist ziemlich geil. Ist leider Gottes computational very intensive. Also das ist sehr aufwendig. Damit kann man schöne, geile Filme machen. Also da ist auch, bei der Methode ist auch das letzte Wort noch lange, lange nicht gesagt. Die ist gut. Das ist schon eine Versuppung von der klassischen Methode, nämlich Partikel anzustreuen. Wenn ich das zum Beispiel in Real mache, Abteilung, ich habe jetzt von Kammernsche Wirbelstraße, sagt euch das was? Nimmst du eine Metallkugel, tust du die in den Bottich, nimmst du Magneten, um die Metallkugel durch den Bottich zu ziehen. Okay, das Bottich ist halt so groß wie das Zimmer, so von der Länge her. Dann Magnet, kannst du die Kugel mit bewegen oder was weiß ich, spannst die ein. Egal. Und bewegst sie dann durch die Flüssigkeit durch. Und um das zu visualisieren, tunkst du die Kugel vorher in eine Farbe. Okay? Das Das heißt, du hast Partikel, die sich an der Kugel ablösen, diese Farbe, halt die Farbe, und du siehst, guckst dann halt in der Flüssigkeit, wie sich die Partikel verteilen. Ich kann das auch noch, ich kann natürlich auch, zum Beispiel, klassische Beispiel, jeder hat bestimmt mal eine Zigarette gesehen, und dann sieht man halt auch die Bewegung der Luft über der Zigarette durch die Verteilung der Partikel des Rauchens. Das war so. Und das wird natürlich auch in der Industrie oder halt real eingesetzt, wenn ich zum Beispiel meinen Mercedes im Windkanal habe und ich will jetzt gucken, was da hinten am Schweller passiert, dann geht da der Typ hin mit so einem Stab, hält den da hin und aus dem Stab wird Rauch injiziert. Und du siehst dann anhand der Verteilung des Rauches an dem Schweller, was da passiert. Hast natürlich die Lanze, die beeinflusst natürlich wieder die Strömung, aber die machst du da dann klein genug und bewegst sie noch hin und her. Das ist alles keine reine Lehre. Ja. Du kannst natürlich mit den Partikeln spielen, dann bekommst du so Stromlinien. Das ist halt dann, du verfolgst halt eine Bahn von einem Partikel. Du kannst jetzt noch mehrere Partikel nebeneinander starten, so als Linie, und dann den Pfad verfolgen, dann bekommst du so Ribbons, nennt sich das, also Streifen. Und da gibt es halt noch viele andere Varianten. Es gibt Streamtubes. Also mit Partikeln kann man eine Menge spielen, deswegen sind die auch unheimlich beliebt. Dann der Gedanke, die Frage ist, wenn ich so einen gigantischen Datensatz habe und Partikelverfolgung ist mal echt aufwendig, wie kann ich die effizient einsetzen? Oder wenn ich hier, was weiß ich, ein Scalar-Mapping mache selbst. Ne? Oder ich versuche einfach nur die Struktur der Strömung zu erkennen, irgendwie, indem ich da wichtige Punkte miteinander verbinde. Was sind die wichtigen Punkte? Ich mache also das, was man in der Schule auch macht, eine Funktion, wie heißt das, Funktion, Analyse? Was? Kurvendiskussion! Kennt jeder aus der Schule? Das geht auch in 3D. Da gibt es dann sogenannte, da betrachtest du dann Stelle von der Ableitung den Ableitungstensor, und wenn, je nachdem wie der Tensor sich bewegt an der Stelle, weißt du, du hast einen kritischen Punkt oder nicht. Kritische Punkte ist halt der Tensor der ersten Ableitung 0 und der Tensor der zweiten Ableitung, da betrachtest du, da guckst du halt dann dran, wie das Ding dann sich verhält. Das kann man auch viel komplizierter machen, das nennt sich dann Feature Extraction. Da setze ich mathematische Methoden ein, um die Struktur der Strömung in irgendeiner Weise zu fassen und dann darzustellen. Das sind so für Vektorvisualisierung so die üblichen Methoden. Jetzt zeige ich euch ein Ding, das habe ich entwickelt. Das ist eine semi-interaktive Partikelinjektion. Also so muss das aussehen. Du hast eklig viele Partikel und du hast hier einen Injektor, diesen Würfel da, mit dem kann man dann diese eklig vielen Partikel in die Strömung reintun und dann kannst du so richtig sehen, was da passiert. Kannst aus dem Computer, kannst es anhalten, kannst diesen geilen Wirbel hinter der Kugel betrachten. Also Datensatz ist folgendes, kann manche Wirbelstraße, habe ich gerade schon erklärt, genau das ist das. Du hast eine Kugel in der Flüssigkeit, die Kugel wird eingezogen und dann kontinuierlich durch die Flüssigkeit bewegt. Und genau das ist hier dieser Anfallwirbel, das ist so wie so ein Rauchring. Wie wenn du eine Pistolenkugel losfeuerst, du hast eine Schockwelle am Anfang, und wenn du diese Kugel plötzlich da losziehst, dann passiert da hinter dem Ding so ein schöner runder Wirbel. Den kann man da gut erkennen. Und nachdem der Wirbel halt hinten nach hinten weggetragen ist, passiert dann so ein rotierender Wirbel. Und das passiert auch in der Realität. Also, das ist genau, da sieht man jetzt auch die Situation, wo jetzt vorne schon der reguläre, so dieser Twist-Wirbel rumgeht. Aber hinten, das sind die Partikel, die von dem Rauchring jetzt in diesen getwisteten Wirbel weggetragen werden. Also man sieht, mit unheimlich vielen Partikeln kann man schöne Strukturen sehen. Das habe ich 2001 veröffentlicht, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Weil ihr seht hier interaktiv 50.000 Partikel oder so auf dem Bildschirm mit einem Trend zu 80.000. Bei 30 Hertz, ich glaube, das waren 30 Hertz auf so einem PC mit GeForce 4, also das war wirklich, also nichts Besonderes. Ne? Okay, das Team von NASA Ames hat ein paar Jahre vorher ein Paper veröffentlicht, da waren die wahnsinnig stolz drauf, dass mit einer obszön großen Maschine unter Einsatz von geschickten Swappen etwa 4000 Partikel bei so 1-2 Frames pro Sekunde bewegen können. Aber voll interaktiv, muss man sagen. Also du konntest den Einstreupunkt beliebig wählen. Das muss man den Jungs herhalten, reife Leistung. Das ist ein dreckiger Trick. Und ich erkläre euch auch, wie der dreckige Trick funktioniert. So. Aber um euch jetzt mal ein Gefühl dafür zu geben, mit was wir hier spielen, erzähle ich jetzt mal was über massive Datensätze. Also wie das funktioniert, was ich euch gerade gezeigt habe, das kommt gleich. Das ist jetzt der Pull, mit dem ich euch jetzt durch den Vortrag zerre. Sorry. Aber ich erzähle das mal, was wir hier zu tun haben. Beispiel, wir hatten vorhin schon eine Zigarette mit Rauch dran. Stellen wir uns vor, die Zigarette ist jetzt direkt vor uns. Wir haben 1 Kubikmeter Luft über der Zigarette. Okay, wir wollen jetzt auf, was weiß ich, Zehntelsekunde genau das Ganze betrachten. So, das heißt, wir haben 1000 und auf Millimeter genau natürlich, weil wir wollen sehen, wie schön dieser Rauch hin da ist. Oder dieser aufsteigende Rauch. Ne? Und Millimeter genau sind wir uns einig, ist kein schlechter Wert. So aus dem Bauhaus. Ne? Okay, das heißt, wir haben jetzt 1000 mal, also 1 Meter, ne? 1000 mal 1000 mal 1000 Punkte, die wir betrachten müssen. Okay? 1000, das ist ein Kilo, mal 1000, das ist ein Mega, mal 1000, das ist ein Giga. Und was haben wir da? Vektoren. Vektoren sind 3 Floats. Float ist gemeinhin 4 Bytes, also haben wir 12 Bytes. Das sind 12 Gigabyte Daten, die wir da so anfassen. Für dieses kleine, simple Beispiel, also ich rede hier nicht von einem Jumbojet oder von einem Auto, was vor der Tür steht, ein paar Kubikmeter mehr, ne? Sondern ich rede jetzt nur von einem Stück Zigarettenrauch in einem Kubikmeter Luft.
Eine Zeitschrift.
Und einen Zeitschritt, ja, das wollte ich nur erzählen, das betrachten wir jetzt über 1000 Zeitschritte. Dann haben wir mal eben kurz 12 Terabyte an der Backe. Ist okay, ne? So, nur mal so als Beispiel, ne? Wie schnell das geht. Das heißt also, das gibt, was man jetzt macht, sind halt Tricks, um das Ganze zu reduzieren. Ich habe ja gerade schon angesprochen, so, dass man da jetzt adaptive Gitter einsetzt, dass ich halt nicht alle Punkte abspeichere, sondern nur die wichtig sind und auch nicht auf allen Punkten rechne, sondern halt nur dann den Gradienten betrachte. Dann habe ich natürlich wieder den Overhead, weil ich ja diese Veränderung abspeichere. Und da haben die ganz geschickte so vereinfacht, also so die Methoden, die ich gleich vorstellen werde, ähnliche Methoden werden für diese Tricks auch eingesetzt. Aber du gehst davon aus, der Datensatz, mit dem du zu tun hast, der ist normalerweise in der Größe des Hauptspeichers des Supercomputers, der im Keller steht. So von der Größenordnung her. Meistens so die Hälfte oder vielleicht ein Viertel. Weil du, wenn du ein höherwertiges Verfahren einsetzt, numerisches, was halt ein bisschen Overhead an den Schnittpunkten, weil das Ganze verteilt ist, jada, jada, jada. Also ist nicht ganz so sauber. Also das, was unten rauskommt, ist ja halt immer noch ein linear abhängig von der Größe des Hauptspeichers. Ja. Oder das andere Beispiel hier für diesen Knut, du hast halt Multiple Slices von High-Res Sensor, du hast halt gigantische Auflösung von deinen Sensoren mittlerweile, wie gesagt 512 mal 512 mal 2000 machen die auch nur, weil die mit ihren Mikroprozessoren nicht größere Datenmengen in den Griff kriegen können bei der Geschwindigkeit, die dieser Röntgenflash da durch die Röhre geht. Also die sind da auch so, die Hardware, die du da einsetzt, ist auch massiv parallel und tricky. Das ist echt ziemlich komplexe Kacke in so einem Röntgentomographen. Also der Typ hat mir auch mal erzählt, was die da einsetzen. Und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, warum das Spielzeug 5 Millionen Euro kostet. Also, das ist nicht die Röhre in der Mitte und das typische Siemens-Logo drauf oder Fujitsu-Logo oder... Ihr baut noch so Dinger, hier GE, General Electric, baut die auch. Aber das sind so die drei großen. Also mehr Firmen gibt es nicht, die Dinger bauen, weil die sind halt eklig aufwendig, eklig teuer. Ja, und dann hast du, wie gesagt, eine hohe zeitliche Auflösung von den Daten, die du rauskriegst. Also wo hier ein bisschen gespart wird, kommt da wieder. Weil um so eine zeitabhängige Geschichte, wie gesagt, 1000 Zeitschritte zu rechnen, brauchst du natürlich im Speicher von der Büchse nur 2 oder 3. Du hast halt 2 vorhergehende und aus denen rechnest du den nächsten aus. Das heißt, du hast 3 Stück im Speicher. Wenn du ein höherwertiges Verfahren einsetzt, also ein Verfahren höherer Ordnung, um das mathematisch auszudrücken, also nicht zweiter Ordnung, sondern was weiß ich, dritter Ordnung, die Ordnungshöhe entspricht etwa der Anzahl der Datensätze, die du im Speicher halten willst. Aber halt da, dieses Gesetz gilt, Also du willst halt möglichst feine Auflösungen räumlich haben. Dann hast du normalerweise Verfahren, die mit 2 oder 3 Zeitschritten auskommen, um den nächsten auszurechnen. Und du kannst natürlich, wenn du Zeit, Raum, Geld und Energie hast, kannst du das Tier natürlich, oder das, was du dann in den Tomographen reinschiebst, natürlich grillen. Kannst du nochmal...
Warte, musst du die Tür schließen?
Was steht da? Ja, und du hast natürlich bei diesen gigantischen Datenmengen auch noch das Problem, die sind noch verteilt. Also wenn du halt Sonnenbüchs hast wieder im Hintergrund, das ist 6.500 Knoten und jeder von den 6.500 Knoten hat irgendwie 32 GB oder 64 GB Hauptspeicher, also Speicher, lokalen Speicher. Und die Daten sind auf all den Dingern verteilt. Die werden dann entweder auf einem verteilten Storage-System abgelagert, wo dann das Storage halt auch Zeit kostet. Also das ist alles extrem tricky. So, jetzt brauchen wir echt ein anderes Paradigma. Also die Jungs, die sind jetzt schon seit, die haben das Problem vor knapp 10 Jahren endlich mal erkannt. weil die haben schon seit Jahren das Problem halt, dass die Datensätze immer größer werden und dass die Visualisierung davon hinterherhinkt. Weil, hey ho, durch massive Parallelisierung kann ich die Kisten mittlerweile so groß bauen, das ist nur noch eine Frage des Kernkraftwerks daneben und der Börse des amerikanischen Militärs ist. Okay? Ja, das gibt dir dann die Anzahl der Knoten. Wo sind sie gerade angekommen? 16.000 ist noch, ich glaube die letzte Nummer war 32.000, oder? Irgendeine Potenz von 2 mit ein bisschen Overhead. Dann ist so die Anzahl der Knoten bei den Kisten. Aber halt wie gesagt, das Problem, was wir hatten bei der Visualisierung, war halt in den 80er Jahren, 90er Jahren, was entwickelt wurde, hattest du genau das Gegenteil der Fall. Du hattest irgendwie eine Kiste und du hattest nie genug Speicher. Okay, das heißt, und die Bildschirmauflösung war grottig, du hattest eh nicht so viel Compute, aber mittlerweile hast du so viel mehr Daten, du brauchst ein anderes Paradigma plötzlich, weil die Datenmenge, die auf dich geworfen wird, und die Datenmenge, die du verarbeiten kannst, das fällt immer weiter auseinander. Früher hattest du zu wenig Daten aus dem Großrechner, das angefangen zu interpolieren, weil die Bildschirmauflösung ist etwa gleich geblieben, also von den High-End-Kisten, okay. Dass du aus den wenigen Daten, die du gekriegt hast, vielleicht halt was gemacht mit Interpolation. Aber mittlerweile habe ich so viele Daten, wenn ich da anfange noch zu interpolieren, eigentlich ja noch mehr Daten. Ich habe Data Access instead of Data Starvation, steht da unten. Also ich habe zu viele Daten, ich habe nicht zu wenig. Das heißt, meine ganzen Paradigmen sind jetzt daran, die Daten irgendwie zu reduzieren, ohne dabei natürlich, das ist das Wichtigste, die Auflösung zu verlieren. Weil ich mache ja diese hochauflösende Aufrechnung. Rechnung auf diesem Supercomputer aus dem Grund, dass ich natürlich möglichst viele Details habe, sonst brauche ich die Kiste nicht. Dann kann ich auch kleiner rechnen. Also wenn ich in der Größenordnung rechne, die ich visualisieren kann, dann brauche ich erst gar nicht mit dem Rechner anfangen. Uninteressant. So, ich zeige euch mal einen echt dicken Datensatz. Das sind jetzt 11 Milliarden Partikel. Davon sehen wir jetzt ganz zum Schluss so knapp 200 Millionen. Das ist auch nicht mehr Echtzeit, das zeige ich nur, weil es cool ist. Und da sieht man auch schon so diese Schaumstruktur von dem Universum. Also das ist eine Simulation. Also da sieht man so schön den Schaum. Ja. Das ist so eine Wabe. Das ist der Millenniums-Run, nennt er sich. Das ist eine der größten N-Body, also N-Körper-Simulationen, die jemals gemacht wurden. Die haben das arme Computing-Team an den Rand des Wahnsinns getrieben und die IBM echt zum Kochen gebracht.
Wie viele Cores waren da drin?
Für die Simulation, boah, lass mich nicht lügen, da war noch die alte Kiste. Die hatte nicht so viele, ich glaube 2000 oder so. Die neue, die hatte 6.500, aber auf der alten hatten die, glaube ich, nur 2000 Cores oder so oder noch weniger. Und die war aber einen Monat beschäftigt. Das Ding hat einen Monat auf den dicksten Rechner, den die hatten, gerechnet. Okay.
Kann aber auf den normalen CPU dann berechnen, ne? Nicht auf den GPU.
GPU-Computing war da noch, das ist hier von 2003, glaube ich, 2004. Also GPU-Computing war zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema. Das kam so gerade hoch, man hat mich für verrückt gehalten, als ich darüber philosophiert habe. Als ich gegangen bin von dem Laden 5 Jahre später, hatte mein Chef nur noch ein Wort im Mund. Ich hätte ihn beinahe für die Nase gebrochen. GPU-Computing. So, wie gesagt, das waren so meine ersten Worte, als ich, naja, egal. Das sind halt 11 Milliarden Partikel, das Ganze ist auch noch zeitabhängig, aber ich habe da erstmal nur einen Zeitschritt angefasst, weil das ist eigentlich schon happig genug. Du guckst dann 300 GB Daten ins Auge, 300 GB, das würde man schon als nicht wenig einstufen. Was ist ein, so, jetzt habe ich die 300 GB da letztendlich mehr vom Server gezogen und die liegen auf meiner Platte. Fangen wir mal ganz pragmatisch an. Okay, jetzt überlege ich, was ist mein größter Bottleneck? Größte Bottleneck ist das hier, du musst halt die Daten von Punkt A nach Punkt B schaufeln, okay? Und letztendlich müssen die durch den Bus durch. Und so zu dem Zeitpunkt, der übliche Bus, den wir hatten, ist der PCI Express 2 mal 16 und so die Grafikkarte, da hast du 8000 MB pro Sekunde, also 8 Gigs pro Sekunde, das ist so dein Problem. RAM ist etwa genauso schnell. Das heißt also, RAM hast du bei DDR3 RAM, Triple Channel, bla, 32 Gigs pro Sekunde, das ist also noch die andere Nummer, also das ist definitiv der größere Bottleneck. Die sind in am weiten, also PCI Express 3 ist, glaube ich, irgendwie etwa in der Größenordnung. Das ändert nichts daran, dass das hier auch noch schneller werden kann. Also aber das ist so dein Problem. Netzwerk ist natürlich auch ekelig. Selbst wenn ich mit InfiniBand anfange, habe ich 1 Gig pro Sekunde. Wenn ich da anfange zu bündeln und zu spielen, kriege ich da vielleicht 30 raus. Ja?
Sind das Byte oder Bit?
Ja. Es geht hier um Größenordnung. Ich weiß es nicht. Das sind, glaube ich, Gigabyte pro Sekunde. Richtig, 1 Gigabyte pro Sekunde. Das ist das alte InfiniBand, das neue macht, glaube ich, 2. Das sind Gigabyte. Die machen Gigabit. Gigabit sind da 30 Gigabit, glaube ich, momentan. 30 oder 40, bin mir jetzt nicht sicher. InfiniBand. Irgendwas in der Größenordnung. Es geht jetzt hier nur so um Größenordnungen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wo. Also allgemein ist das Problem, wie ich schon gesagt, Daten von Punkt A nach Punkt B zu kriegen. Okay? Bei der GPU, der Speicher von der GPU, der ist schon wahnsinnig schnell im Vergleich dazu. Also der ist definitiv schneller als der hier. Aber nicht viel, doppelt so schnell, glaube ich. Aber der ist halt wahnsinnig limitiert. Aber sobald ich die Daten da habe, habe ich eigentlich schon wieder Luft. Da bin ich halt in der Domäne der GPU, da habe ich dann eklig viel Compute Power wieder und dann kann ich mit den Daten spielen. Wenn ich Festplatten einsetze, so normale und ich muss normale einsetzen, weil SSDs, ich meine, in der Größenordnung ist einfach zu teuer. Ich meine, man muss so sehen, das, was ich hier zeige, die Datensätze, die sind jetzt 5 Jahre alt, okay? Also mittlerweile sind die Platten auch bei 3 Terabyte pro Pop angekommen, das heißt, die Profiplatten sind auch doppelt so groß geworden. Und du kannst ja immer noch ein paar Racks daneben stellen, das ist nicht das Problem. Aber du hast zum Beispiel bei Festplatten hast du ein Problem, dass das Suche unheimlich teuer ist. Und wenn du von Festplatten arbeiten willst und musst jetzt anfangen, deine Daten zu suchen, bricht also deine Transferrate also signifikant ein. Ich werde Methoden zeigen, wie man da drum rumkommt. Also du musst auf jeden Fall Datenstrukturen wählen, du musst Datenstrukturen wählen, wo du das hier adressierst. Dann hast du beim Prozessor die Cache-Größe und natürlich wieder den I/O-Speed. Das sind halt so die Hauptprobleme, die du anfasst. Du kannst alles hochskalieren, du kannst mehr Speicher reinstecken, das ändert nichts dran, dass dein GPU-Speicher so groß bleibt, wie er ist. Ich kann mehrere GPUs nehmen, das ändert die Größenordnung. Okay, dann habe ich es halt dreimal so schnell, viermal so schnell, aber nicht zehnmal so schnell oder hundertmal so schnell, außer ich habe unendlich viel Geld. Aber dann ist die Maschine, die ich dahinter hängen habe, auch hundertmal so schnell. Okay? Das skaliert einfach hoch. Aber die Bottlenecks bleiben. Du hast dann einfach nur einen linearen Faktor. Und linear ist. Das bleibt, weißt du? So. Das klassische Beispiel hier dafür, das sind halt diese Memory-Pyramiden. In einem Archiv habe ich Petabyte von Daten. Auf einer Festplatte habe ich Terabytes. Im RAM habe ich Gigabytes. Im Cache habe ich Megabytes. Das sind die Zugriffsgeschwindigkeiten: Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden. Nanosekunden. Und natürlich hängt der Zugriff, und da fängt jetzt die Magie an, natürlich schwer davon ab, wie du zugreifst. Also in welchem Muster. Die klassischen Methoden, um den Griff zu kriegen, ist, du machst kleinere Simulationen, dann kannst du interaktiv auf dem Desktop visualisieren, oder du machst große Simulationen, dann nimmst du machst eine Datenreduktion am Ende und kannst dann auf dem Desktop visualisieren, wenn es klein genug ist. Dann verlierst du natürlich all deine schöne Auflösung, oder du zerhackst das Ding und guckst dir stückchenweise an. Oder du machst halt Non-Interactive Visualization, das heißt, du nimmst deinen Supercomputer und machst ein Batch-Rendering auf dem Supercomputer. Das habe ich mal gesehen, das haben die auch mit Millionen von Partikeln gemacht, da haben die ihren Superrechner mit eingeweiht, haben es mal eben schnell in einen halbstündigen Film gerendert. Den haben sie dann aber im IMAX gezeigt, der ist spektakulär vom San Diego Supercomputing. Da geht es um den den Orion-Nebel. Aber hässlicherweise hatten die da ihren neuen Safari mit ihren GPUs und Fu gekriegt und haben dann einen neuen Film gerendert von derselben Situation. Meiner ist größer als deiner. Aber er war beeindruckend. Moment, ich noch mal. So. Moderne Methoden, also darauf gehe ich jetzt ein. Also Computational Steering ist beliebt. Das heißt, ich habe den Großrechner, der da gerade deine Daten erzeugt. Und während er die Daten erzeugt, greife ich jetzt über eine Workstation auf die Daten zu. Guckst du mir an? Da habe ich natürlich auch, muss ich auch wieder ein bisschen tricksen. Aber ich kann zum Beispiel den Supercomputer dazu einsetzen, zum Beispiel meine Geometrien zu erzeugen und die runterzuberechnen, dass ich die mir angucken kann. Sehr beliebt, also sehr, wurde auch viel Forschung investiert, hat sich so ein bisschen irgendwie als toter Weg entpuppt, weil wenn du das machst, wird plötzlich deine Rechnung viel langsamer. Und du hast halt auch nicht beliebig viel Zeit an deinem Großrechner. Also ist auch so eine Sache. Ich fange an, mit Parametern rumzuschrauben, Wertesimulation. Also hat irgendwie nie jemand was Befriedigendes hingekriegt. Also so die Ultra-Geeks machen die Simulation und Visualisierung gleichzeitig auf der GPU. Das ist sehr beliebt, wenn du so, damit kannst du spektakuläre Demos machen. Also ich weiß nicht, wer von euch mal auf einer Breakpoint war oder auf der letzten Revision oder sich mal ein paar Demos von der Revision angeguckt hat. Da gibt es da so runterfließende Flüssigkeiten und so ein Zeug. Hammerhart. Die machen das. Die simulieren auf der GPU und machen gleichzeitig die Visualisierung dabei. Geht wunderbar, nur du hast das Problem, dein Grafikkartenspeicher ist einfach zu klein, um dann mit wissenschaftlich relevanten Daten anzufassen. Wenn du das jetzt auf verteilten Kisten machst, ist er immer noch zu klein, weil der Speicher von der CPU einfach viel größer sein kann. Also ich glaube, bei 6 GB sind sie, glaube ich, angekommen bei GPUs. Weiß jemand, ob es mittlerweile mehr geht. Aber du hast halt ein Problem, wenn du schneller auf Speicher zugreifen willst, wird das alles exquisit schwierig und teuer, auch wenn du GPUs willst. Dann hattest du den auch Supercomputern. Du nimmst halt gleich den Großrechner, um deine Bilder zu erzeugen. Das ist äußerst beliebt und das setzen viele Universitäten ein, das tun sich Visit, das ist ziemlich geil, das installierst du einfach auf dem Supercomputer und damit kannst du direkt den Supercomputer nutzen, um deine Bilder zu erzeugen. Hat den Nachteil, das ist nicht völlig interaktiv. Also das Problem ist halt, der Supercomputer ist einfach nicht schnell genug, um schnell genug Bilder zu erzeugen und sie dir über das Highspeed-Netzwerk von den vielen verteilten Prozessoren auf deinen Desktop zu kriegen. Das sind Netzwerklatenzen. Das killt dich dann. Jetzt kommt das, was ich gemacht habe. Das ist Pre-Compute and Select. Das hat mittlerweile tatsächlich einen Fachbegriff, habe ich auf der Tagung neulich erfahren. Das nennt sich In-Situ-Visualization. Also das ist also ein State of the Art. Was du machst ist, du weißt grob, wo was passiert. Okay? Nicht genau, aber grob. Du tastest dich zum Beispiel über kleinere Simulationen dran. Dann wählst du quasi vorher aus, in welchem Wertebereich du was sehen willst. Das heißt, du diskretisierst jetzt auf Basis der Startwerte deiner Visualisierungsmethode. Ich drücke das jetzt mal ganz wissenschaftlich aus. Okay? Du diskretisierst den Inputraum deiner Visualisierungsfunktion. Zum Beispiel bei ISO-Werten diskretisierst du den ISO-Wert, den du applizieren willst. Bei Partikelverfolgung diskretisierst du den Einstreuraum, wo du Partikel einstreust. Okay? Das heißt, du nimmst einen Unterraum meinetwegen und nimmst ein Gitter von einem Streupunkt. So habe ich das gemacht bei der Kugel. Oder halt und so weiter. Das ist ein Bereich, der wird gerade drin geforscht. Da fühlen sich einige Leute ganz wichtig. und ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee stammt von mir. Ja, wohl, habe ich 2001 publiziert, bin ich mörderisch stolz drauf, also in situ Visualisierung ist von mir. Und jeder, der was anderes behauptet, erzählt Scheiße. Der soll mir erstmal einen Gegenbeweis liefern. So, das Ganze ist direkt verbunden mit sogenannten Out-of-Core-Methoden. Out-of-Core heißt, du betrachtest, du lässt die Daten, die du visualisierst, auf der Festplatte. Das heißt, du anstelle halt, also du ordnest die Daten so auf der Festplatte an, dass du deine Visualisierungsmethode auf die Daten schnell genug anwenden kannst. Weil wenn du visualisieren willst, zum Beispiel in der ISO-Fläche, brauchst du ja nur eine Teilmenge der Daten. Dich interessiert ja nur die Daten, die sich auf der Ebene, auf dieser Fläche bewegen. Der ganze Rest interessiert dich gar nicht. Wenn ich jetzt die Daten so auf der Festplatte anordne, dass bei einem bestimmten ISO-Wert ich quasi die Daten von dem Storage-System so hintereinander wegkriege. Ich werde gleich zeigen, wie das geht. Funktioniert das interaktiv und in Echtzeit. Also mit ISO-Werten geht das und mit Strömung geht das auch. Also es geht mit einigen Sachen. Das sind Out-of-Core-Methoden. Das ist auch ein Bereich, da habe ich viel drin geforscht und auch ein paar ziemlich coole Ergebnisse daraus. Direkt aus den beiden hat ein Inder ein Ding entwickelt, das habe ich auch noch nie gehört, das fand ich richtig cool. Das nennt sich Insta-Compression. Der nutzt jetzt diese Methoden hier, also besonders die hier, und die Datenstrukturen, die du dafür brauchst, um sowas zu machen. Da werde ich gleich erklären, wie das geht. Also das sind räumliche Sortierungsalgorithmen, die du da einsetzt. Oder im Wertebereich, also du sortierst die Daten einfach vor. Aber abhängig von der Visualisierungsmethode, die du einsetzt. Das heißt, wenn du eine räumliche Visualisierungsmethode hast, dann sortierst du die räumlich. Wenn du eine Wertebereich-Visualisierungsmethode hast, sortierst du die im Wertebereich. Okay? Macht das noch Sinn?
Nö, klar.
Ja. Und da hat er jetzt Folgendes gemacht, hat die Dinge räumlich sortiert und hat dann angefangen zu gucken, die Werte, die du dann hast auf dem räumlichen Ding, da hat er dann eine Kompression drauf angesetzt, indem er einfach ein Spline durchgezogen hat und über die Anzahl der Spline-Punkte, die er dazwischen legt, kann er dann die Genauigkeit kontrollieren von dem. Ja, bitte?
Was ist ein Spline?
Ein B-Spline, das ist eine Interpolationsmethode. Simples Beispiel. Ich habe jetzt hier, was meine? Okay, Kurve kennt jeder. Die ist jetzt diskret gegeben. Das ist eine beliebige Kurve, okay? Was wollte ich jetzt machen? Was ich jetzt will, da zeige ich jetzt einfach mal. Manuell ist das hier. Okay? Das heißt, ich will jetzt, wenn ich hier, das sind hier die, das ist jetzt mein Gitter, okay, das hängt jetzt immer runter. Was ich jetzt haben will, ist, dass ich jetzt hier in den Zwischenpunkten Werte kriege, okay. Okay, und dazu, was man am einfachsten für einsetzt, ist natürlich eine mathematische Funktion. Beispiel f von x ist gleich ax² plus bx plus c. Kennt jeder? So viel Mathematik ist drin, ne? Fx, f von x, ich schreibe das nochmal hin, x, f von ax² plus bx plus c. Das ist ein Polynom zweiten Grades. Okay, wenn ich jetzt hier noch, wenn ich hier ein x hoch 3 draus mache, hier ein x², ist das ein plus d, ist das ein Polynom dritten Grades. Einfach eine Nummer höher, ne? Und B-Spline ist nichts anderes als Polynome dritten Grades, die ich jetzt hier durchfitte. Und um so ein Ding zu definieren, hat jeder in der Schule gelernt, braucht man drei Schnittstellen plus einen Randwert. Kommt dann auch hin? Ja, also um die Funktion sauber zu definieren, braucht man A, B, C und D. Das sind vier Werte. Okay? Für vier Werte brauche ich theoretisch vier Punkte, wenn ich die vier Punkte definiert habe. Kann ich jetzt ausrechnen, was für ein Polynom da durchgeht. Das nennt sich Interpolation. Bei einem B-Spline machen wir das stückweise. Das heißt, ich nehme jetzt hier drei Punkte, fitte hier ein Polynom durch die drei Punkte. Und interessant ist, was hier am Rand passiert. Okay? Was ich jetzt haben will, ist, dass das nächste da direkt dranhängt. Okay? Das heißt, was ich mache, ich betrachte die Ableitung an der Stelle und sorge dafür, dass die an derselben Stelle die gleiche Ableitung haben. Definiere mir dann noch hier einen Eckwert. Hier gehe ich einfach davon aus, das geht nach 0 weg oder ist auch egal. Also da muss ich halt spielen, dann gibt es den Wert dazu zu definieren, das Puff. Aber darüber kann ich dann über die üblichen mathematischen Methoden mir halt da stückweise Polynome ausrechnen, die wir dann schön sauber und smooth die Kurve finden. Das geht mittlerweile in Hardware. Sowas. Also Baseline-Interpolation, das ist so ein beliebtes Ding, weil das funktioniert natürlich auch in 3D, 4D, 5D, ND. Das kann ich halt beliebig hochgehen, das ganze Ding. Das ist halt so eine beliebte Methode, mit der ich aus wenig Daten viele schöne runde Daten mache. So B-Spline, das findest du in jedem Computer-Grafikbuch, das ist halt so die übliche Methode. Die mache ich aus eckigen oder einzelnen Punkten schöne runde Dings.
Also die Idee der Kompression ist, dass du aus einem Riesensatz Daten dir einen kleineren Satz Gleichungen machst und dann mit den Gleichungen arbeitest, nicht mehr mit den
Gleichungen. Ja, genau. Weil um so einen B-Spline zu definieren, brauche ich nur 1, 2, 3, 4. Dass ich jetzt hier mehrere Punkte habe und da versuche eine. Das ist jetzt Interpolation, du kannst mit B-Splines aber auch approximieren. Wenn ich mehr Punkte habe, also angenommen, das Moped sieht jetzt nicht so aus, sondern das Moped sieht richtig scheiße aus. Und zwar so, dass ich jetzt irgendwie. Feiner, okay. Und jetzt will ich einfach ein Ding haben, das hier so durchgeht, okay, wo die Abstände von den Punkten zu dem Ding möglichst angenehm sind, also noch möglichst klein bleiben. Okay. Da habe ich so eine sogenannte Approximationsfunktion. Und hier über den Abstand der Dingsies, okay, kann ich jetzt einen Fehlermeter ausrechnen. Also im Abstand der Punkte zu der Kurve, kann ich mir dann Fehler reintun. Und wenn ich versuche, den Fehler halt zu minimieren, ich kann jetzt anfangen, natürlich an den Schnittstellen zu spielen. Das heißt, das Ding geht dann halt beliebig durch die Punkte durch. Also ich kann da halt so eine beliebige wild oszillierende Funktion hier konstruieren, die durch alle auch tatsächlich durchgeht. Aber der Gedanke ist, dass ich dann anfange, da die Gerade zu ziehen oder so eine Error-Funktion. Und damit kann ich dann die Daten, die ich da habe, schön ist was anderes. Aber das geht.
Im Extremfall jetzt dann für jeden Datenpunkt einen Stützpunkt, ne? Das bringt es natürlich.
Nee, das bringt es nicht. Das bringt erst, wenn du halt anfängst, die Punkte zu schmeißen. Das heißt, du bist also direkt davon abhängig, wie sehr dein Datensatz in der Ecke verrauscht ist, wie hoch der Gradient ist in deinem Ding, wo du das einsetzt. Der Mensch hat das, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren publiziert. Das ist der erste Versuch, okay? Soll man ihm also auf jeden Fall zollen, ja, bei bestimmten Datensätzen geht das gut, bei bestimmten Datensätzen, wo du einen hohen Gradienten in den Unterwürfeln hast, geht das natürlich schief. Sieht man, ne? Also, wenn ich Dinge angucke, da geht das gut, also hier geht das gut, aber stell dir mal vor, die Kurve, die geht so weiter, sodass das hier jetzt ganz dicht aneinander ist. Dann so was macht. Okay. Was passiert? Wenn ich jetzt hier anfange zu optimieren, nämlich hier habe ich hier oben den Wert, ne? Und hier unten die Werte meinetwegen. Und ja, Kurve, die da so durchgeht. Also Pops, zum Box. Die sieht dann so aus, okay? Wenn ich zu wenig Schnittstellen nehme. Also wenn ich zu wenig Schnittstellen nehme. Wenn ich genug Schnittstellen nehme, dann sieht die natürlich so aus. Das ist das, was ich will. Okay? Also wenn ich zu wenig Schnittstellen wähle, habe ich das Problem, dass bei hochgradienten Daten da die Sache in die Hose gehen kann. Aber der behauptet immerhin, dass er den ganzen Sumpf auf ein Viertel einkochen kann. Reife Leistung. Das ist In-Situ-Kompression, wenn man darauf eingeht. Also das ist ein ganz heißes Thema. Und natürlich, was da so eine ganz andere Ecke ist, wie ich das Problem in den Griff kriege, ist Virtual Prototyping. Warum denn überhaupt Computergrafik machen, wenn ich Objekte drucken kann? Okay? Ich habe ein volumetrisches Dingsi da, was weiß ich, ein Eisbärschädel. Wer hält mich davon ab, mit so einem 3D-Drucker den Schädel einfach auszudrucken? Oder ich habe einen Homo sapiens, der einen Gehirntumor hat. Wenn ich den Gehirntumor visualisieren kann, kann ich auch sagen, hier ist der Gehirntumor, mach mir da ein Objekt draus. Dann habe ich das in der Hand und kann es mir angucken. Und wenn das 2 Tage dauert oder 3 Tage dauert oder eine Woche dauert, die Daten zu extrahieren, sobald ich das 3D-Objekt in der Hand habe und von allen Seiten betrachten kann, habe ich interaktiv und Echtzeit. Ist so. Das ist, also, ja.
Also du kannst halt schlecht reinschauen, ne?
Wenn du das Ding aus Glas oder aus einer durchsichtigen Substanz erzeugst, geht dann auch mit reingucken. Oder ich kann dir natürlich vor einem Computer zerlegen.
Ich meine, so wie diese Schaumstruktur zum Beispiel, da kannst du reinschauen, da hast du
ja nichts drin.
Ich dachte, ihr macht das mit irgendwie so Datenhandschuhen, einem großen Projektor und so einer 3D-Brille.
Ja, komme ich gleich drauf zu. Da habe ich vorhin drüber, das war Head-Tracking und das nennt sich Head-Tracking, wenn man in der Kopfposition erfasst wird, und Hand-Tracking. Das ist natürlich verbunden damit stereoskopischer Projektion. Da komme ich gleich. Also das erzähle ich, das zeige ich noch. Ja, ich habe über diese Bottlenecks geredet. Wie machen wir die jetzt weiter? Der Gedanke ist halt, ich passe halt nur Daten an, die mich wirklich interessieren. Wie ich vorhin schon gesagt habe, nimmst du einen Visualisierungsalgorithmus und du hast ihn jetzt, was weiß ich, räumlich oder wertig. Und das mal in Englisch jetzt spatial or by value. Also bei Wert oder bei Raum. Okay? Und du willst halt nur Daten anfassen, die man wirklich braucht. Was natürlich auch spannend ist, wenn ich ein Level of Detail drin habe. Das heißt, wenn ich Sachen, die mich nicht interessieren, grob werden und Sachen, die mich interessieren, fein werden. Oder halt abstrakte, halt wo ich halt quasi in der Visualisierung selber so eine Auflösungsänderung drin habe. Damit kann ich also diese Datenmengen reduzieren, dann kann ich die Daten, wie ich schon beschrieben habe, anhand meiner Visualisierungsmethode sortieren. Das ist eigentlich so das Geilste überhaupt, diese Sortierungsalgorithmen. Wenn ich weiß, wie ich auf die Daten zugreife, sortiere ich mir die vorher so hin. Das geht bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie detailliert oder komplex ich meinen Zugriff definiere. Wenn ich das räumlich machen will, ist das typische Beispiel ein sogenannter Octtree. Wer von euch hat schon mal Binary Trees angefasst? Binary Tree, was ein B-Tree ist? Also was das ist, kommt da noch hin? Ich erkläre das mal für das Problem, was wir anfassen wollen. Hier haben wir ein Stück Raum. Okay. Also eine Box. Und jetzt ist das zweidimensional. Und jetzt mache ich ganz was Simples. Ich halbiere das Ding. Also ich nehme den Mittelpunkt. Und halbiere das in beiden Achsen. Okay. Das heißt, hier ist mein Startpunkt sozusagen. Das ist der gesamte Platz. Und jetzt habe ich den in 4 Unterklötze zerteilt, weil das sind ja halt auch wieder Klötze. Ne? Und dann kann ich natürlich jetzt ad absurdum treiben. Ich kann jetzt das Ding natürlich auch wieder in 4 Unterklötze zerteilen. Und so weiter. So. Das geht natürlich auch in 3D. Da zerteile ich nicht in 4 Klötzchen, sondern in 8. Also wenn ich halt den Mittelpunkt von einem Quader nehme, habe ich 8 Oktanten. Deswegen, was ich da kriege, nennt sich Octtree. Octtree sind scheiße zum Niedermalen. Wenn ich ein zweidimensionales Problem habe, das was ihr am meisten angefasst habt, zum Beispiel einen String oder sowas, oder halt eine Formel oder irgendwas, was ich parsen will, oder wo man halt B-Trees einsetzt, Binary Trees, ne, dann mache ich genau dasselbe. Dann halbiere ich an irgendeiner Stelle oder zerteile. Ich kann ja beliebig, also das ist jetzt ganz billig, ich halbiere immer. Wenn ich ein Binary Tree einsetze, dann zerteile ich halt immer. Ich zerteile halt ein Objekt in 2 Unterobjekte. Und dann zerteile ich die Objekte wieder in 2 Unterobjekte und so weiter, bis ich irgendwann mal unten angekommen bin.
Ja, das sortiert man sich am besten so, dass man ganz leicht von den Nachbarn findet.
Richtig. Das kann man dann damit einsetzen.
Weil ich kenne das aus dem Videospielbereich.
Ja, das wird sehr gerne beim Videospielbereich angewandt. Weil du kannst mit einem Baum, kann ich halt einen Zugriff, der, was weiß ich, linear ist oder quadratisch oder kubisch, kann ich auf logarithmisch reduzieren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei dieser Zerteilung Punkte habe, okay, und du sagst es schon, beim Videospiel wird das eingesetzt, um den nächsten zu irgendwas zu finden, Was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt einen Punkt, hey, da ist schon einer, der rote da, okay? Jetzt will ich den Punkt finden, der in der Nähe von dem roten ist. Wie mache ich das? Ich gucke, wo in welchem Klotz der brennt. Hier ist er auf jeden Fall drin, ne? Dann ist er in dem, also brauche ich die drei schon mal nicht anfassen, okay? Und dann ist er in dem, das heißt also brauche ich prinzipiell mit hoher Wahrscheinlichkeit nur den anzufassen, vorausgesetzt sind da noch Objekte drin. Das sind es normalerweise, wir gucken, ist da einer drin, wenn nicht, betrachte ich sämtliche Punkte hier drin. Also um den nächsten zu finden. Und wenn nicht, muss ich die Adjazenten betrachten. Aber die Adjazenten sind halt einen drüber. Also das gibt ein paar Sonderfälle, da geht der Algorithmus schief, aber wenn die Daten schön sind, geht der normalerweise immer gut. Das heißt, dein Zugriff wird jetzt auf die Baumtiefe reduziert und die Baumtiefe, die ist logarithmisch abhängig von der Anzahl der Punkte. Macht das Sinn? Und hier teile ich durch 4, das ist der Logarithmus zur Basis 4. Ich teile mal durch 4 und dann teile ich wieder durch 4, aber alle, also teile ich 4 mal durch 4. Also der ganze Baum ist mächtig n log n, also den Baum zu erzeugen ist n log n, die Traversion durch den Baum ist log n. Wenn ich das Data drücken mache, also wenn ich jetzt mehr, wenn ich das damit, also um das jetzt mal zu Ende zu treiben, Entschuldigung, wenn ich hier diesen Quadri habe und den abspeichere, jetzt kommt die Magie, okay? Wenn ich den abspeichere, speichere ich den natürlich so ab. Okay. Und speichern, also von hier bis 0 bis. In der Reihenfolge. Da bekomme ich dann räumlich, bekomme ich dann so ein Muster. Guck, ein Muster muss ich noch haben. Ja, hier. Ah, da habe ich doch sogar noch Bilder von. Dann bekomme ich das da. Das nennt sich Z-Order. Und die Z-Order hat die lustige Eigenschaft, dass halt Objekte, die räumlich nah beieinander liegen, auch auf dem Datenträger nah beieinander liegen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel diesen Unterbereich, okay, also wenn ich hier einen beliebigen Unterbereich wähle, muss ich nur diesen Datenklotz einlesen. Und alle anderen nicht. Und die liegen hintereinander auf der Platte, ist total geil. Und im schlimmsten Fall muss ich 8-mal suchen, also 7-mal suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den hier in der Mitte haben will, dann muss ich den hier anfassen und den hier anfassen. Aber das ist auch wieder eine Z-Order. Also da muss ich halt den suchen, den suchen, den suchen, den suchen, aber ich lade das Zeug hintereinander linear weg. Okay?
Du schmeißt dann der Square da, manualisiert der Square da und sortiert.
Ja, aber räumen, aber das Ding ist halt, wenn du so anfängst, Terascale Data anzupassen, musst du den selber schreiben, weil da kommt noch ein bisschen dazu. Ja. Das ist jetzt hier Bäume, okay? Das ist halt Spatially Octrees. Habe ich gerade erklärt, ich muss ein bisschen ausholen, weil Octrees kennt halt nicht jeder. Bei Data Driven nehme ich Min-Max KD-Trees, nennen die Dinger sich. Ein KD-Tree ist nichts anderes als ein Binary-Tree. Was ich mache, ist jetzt die Daten auf Punkten zu definieren. Und dann sortiere ich die Punkte, also die Koordinaten der Punkte nach Werte. Okay? Das heißt, am Anfang habe ich quasi den Minimum meiner Daten und das Maximum meiner Daten. Okay? Ich versuche das mal irgendwo. Ja. Ich habe am Anfang habe ich quasi einen Baum. Da habe ich dann das Minimum und das Maximum. Okay. Dann habe ich davon, dann nehme ich davon jetzt die Hälfte. Dann habe ich hier alles, habe ich hier in dem Knoten quasi alle Punkte drin. Die sind jetzt von Min bis, also das ist von Min bis Max, ne? Von Min bis Max halbe, von Min, es ist Max plus Min halbe. Und hier habe ich das Ganze drin von Max plus Min halbe bis Max. Macht Sinn? Du hast halt einen Wertebereich, das ist von 0 bis 1. Und dann halbierst du im Wertebereich. Das hast du dann in einer Baumhälfte von 0 bis 1,5. Und der andere Bereich ist zwischen ein halb und eins. Okay, also du definierst natürlich kleiner als ein halb und größer gleich als ein halb. Und damit halbierst du jetzt den ganzen Kram im Wertebereich. Das heißt, wenn ich jetzt den ISO-Wert von, was weiß ich, 0,25 betrachte, gehe ich jetzt hier in die Richtung, weil das Ding ist garantiert zwischen Min und Max zwischen 0 und 1,5. Und dann habe ich hier, dann mache ich jetzt hier wieder dieselbe Halbierung und dann gehe ich halt entsprechend durch den Baum durch und am bitteren Ende bekomme ich dann alle Punkte, die mein Octree umfassen, meine Oberfläche umfassen. Das den Baum machst du dann zu einer gewissen Tiefe natürlich. Aber das ist ein sogenannter Min-Max-KD-Tree. Also die sind nicht einfach zu verstehen, an dem habe ich mich auch verdammt schwer getan. Aber das funktioniert. Die Datenstruktur darunter, das ist so das Trickige. So, jetzt kommt echte Magie. Quantifizierung. Ganz scheiße Wort. Warum soll ich meine Strömungsdaten, Bilderdaten, sonst was in Double Precision Floating Point ablegen, wenn 8 Bit reichen? Jeder von euch, der an einem Board gebastelt hat, jeder von euch, der diesen ganzen Kram, also diese Mikrocontroller-Geschichte gemacht hat, hatte schon den groben Gedanken, Moment mal, warum brauche ich 16 Bit dafür? 8 Bit reichen? Oder nicht? Wer hat das Problem noch nie gehabt? Also, wo du gesagt hast, warum 16-Bit einsetzen, wenn 8-Bit reichen. Bei einem Mikrocontroller macht das sofort Sinn. Bei einem Super-Mega-Millionen-Dollar-Supercomputer und einem Physiker braucht das irgendwie ganz schön lange Zeit, dass das dem Sinn macht. Ja?
Wenn natürlich die CPU, die eingesetzt wird, teilweise mit Floating schneller arbeitet als mit Integer.
Richtig. Aber Compute, habe ich gerade vorhin festgestellt, ist nicht unser Bottleneck. Ja. Compute ist kein Problem, aber die Datenmenge, die bringt mich um. Das heißt, ich muss jetzt alle Methoden, alle Mittel einsetzen, um die Datenmenge zu reduzieren. Und wenn ich einen 64-Bit-Zahl auf 8 reduzieren kann, ist das ein Faktor 8. Das heißt, ich habe nicht mehr 8 Petabyte da rumstehen, sondern noch 1. Und 1 Petabyte kann ich vielleicht mit dem Mega-Monster-Computer ja schon anfassen. Während die 8 garantiert nicht. Okay? Und die Magie ist jetzt die Verbindung von den beiden Jungs. Okay? Also, ich gehe jetzt auf das Räumliche an. Das Data Driven hat noch keiner gemacht. Das kommt. Die Magie ist jetzt die Kombination von diesen beiden Spielchen. Hier habe ich meinen Quad Tree. Okay? Wir haben gerade erzählt, dass das hier ein Koordinatensystem ist. Okay? Das heißt, von jedem dieser Unterobjekte habe ich dann Minimum und dann Maximum räumlich. Okay? Warum muss ich die Punkte, die da drin liegen, und ich mache das nicht so, wie viele Jungs das machen, die machen den Baum ganz runter bis zum Punkt, sondern man hört halt irgendwann zwischendrin auf, bei einer gewissen Menge von Punkten, also nicht 1000. Okay? 1000 schöner Wert, weil ein Tausendstel plötzlich der Daten nur noch, die man anfassen muss. Nur mal so. Okay? Das heißt, ich habe hier einen Würfel, dessen Größe kenne ich. Und in dem Würfel habe ich höchstens 1000 Punkte, okay, wo ich dann auch noch den Würfel dicht um die Punkte nochmal drum ziehen kann, wenn ich den Min und Max noch abspeichern muss. Aber es ist immer noch ein Tausendstel der Datenmenge, also stört mich das nicht so richtig. Ne? Also kratzt mich nicht. So, für die Punkte hier drin kann ich jetzt sogar entweder dynamisch die Bitbreite berechnen oder mit erschütternd feststellen, dass 5 Bits reichen. Um die Dinger immer noch auf 6 Stellen hinterm Komma genau oder 4 Stellen hinterm Komma genau darstellen zu können.
Ja. Und wenn man jetzt auf die Spitze treiben will, könnte man einfach nur noch die Deltas speichern. Zwischen wo?
Ja. Ja, macht keinen großen Unterschied, aber das ist halt so. Das ist eine Frage des Aufwands. Ne? Also, das ist halt total einfach. Aber Delta-Kompression ist definitiv ein Wort. Hey, du kannst hier einen Zip drüber ziehen, wenn du willst. Aber dann rennst du in Compute. Okay? Weil also Compute ist nicht der Bottleneck, aber Compute ist so das Schwert der Damokles, das so über dich drüber hängt. Weil wenn dein ganzer Fu zu komplex wird, geht das dann mit den Datenmengen in einen Bereich, wo dein Computer plötzlich doch nicht mehr ausreicht. Okay? Also diesen ganzen Kram, den musst du auch noch relativ simpel halten, weil ich meine, das Mikrocontroller, da hast du dasselbe Problem. Nur hast du, hier hast du das Problem im großen Stil. Es ist derselbe Scheiß, es ist dasselbe Spiel, nur mit anderen Sachen. Es ist, also das war so eine Erkenntnis, da fühlt man sich plötzlich so unglaublich gut. Sagt, räumliche Dekomposition, habe ich schon gerade erklärt. So sieht dann ordentlich aus. Hier habe ich jetzt mal was ganz Krasses gemacht, ein Binary Tree kennt jeder. Ich habe jetzt ein Binary Tree Quadtrees da reingesetzt. Genau. Anstelle halt in allen Vieren zu dingsen, okay, und dann Quadranten zu haben, ne, kannst du einfach erst zerteile ich in x, dann zerteile ich in y, dann zerteile ich wieder in x und dann zerteile ich wieder in y. Selbe Spiel, bekomme auch ähnliche Datenstrukturen, nur hat der Baum nicht, der ist ein bisschen, wie soll man das sagen, du hast weniger Löcher. Weil wenn du mit dem Quadtree, wenn du das hier fittelst, okay, und hier ist nichts drin, okay, dann hast du das Problem, dass du hier zwei leere Knoten hast, oder sogar hier drei leere Knoten, stell dir vor, hier ist nichts drin. Und das passiert unten ziemlich schnell, wenn deine Daten ein bisschen fluffig sind, weißt du, also wenn die ein bisschen auseinander liegen. dann passiert schnell, dass du bei einem Quadtree unheimlich viele leere Nodes hast. Und die fressen natürlich Speicher, das nervt.
Ja, aber du musst die ja nicht alle machen, oder?
Bitte?
Man muss die ja nicht alle machen.
Oder? Ja, du musst ihn doch zumindest runter tun bis zu deinem Abbruchkriterium. Und dann hast du, was weiß ich, hier, der erfüllt dein Abbruchkriterium voll. Der erfüllt dein Abbruchkriterium ein bisschen, weil du da ein bisschen reingeschnitten hast. Hier ist nichts mehr, da ist nichts mehr, dann hast du schon zwei Hände geknoten.
Ja, eigentlich ist hier, wir sind ja, der Vorteil ist, wenn man jetzt so ein Viereck, die Daten sind alle ganz oben. Da müsste ich ja beliebig
Wir sind keine akademischen Beispiele. Akademische Beispiele sind für den Elfenbeinturm. Wir können davon ausgehen, unsere Daten sind mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Wir können davon ausgehen, es gibt viele leere Flächen. Wenn du ein Objekt hast, das da irgendwo dazwischen drin ist, du kannst davon ausgehen, dass in dem, wo die Daten definiert sind, dass das relativ dicht ist, das Ganze. Also von so Sachen kannst du ausgehen. Und die Datenstruktur, die hat halt weniger Klatter. Es ist Geschmackssache. Mit einem Quadtree-Octree funktionieren die Algorithmen genauso gut. Das ist so, als ob man lieber, was weiß ich, Sahne oder Soja haben will. Der Octree ist die reine Lehre. Auf dem Octree kann man ein paar Spielchen machen, die kann man mit der Datenstruktur nicht machen. Wenn ich nur eine räumliche Sortierung brauche, ist das Schnellste, was geht. Habe ich festgestellt. Weil da passt alles schön in den Cache rein. Sagt man. Wenn ich redete davon, dass Daten dicht sind. Wenn Daten dicht sind, also wenn du ein rechtlineares Gitter hast zum Beispiel, wenn die Daten einfach dicht sind, dann brauchst du überhaupt keinen Baum. Dann kannst du die direkt sortieren. Okay? Dann sortierst du die einfach in einer Z-Order und dann hast du dieselbe Sortierung. Jetzt kommt das Dreckige. Angenommen, du hast sie nicht gleichmäßig verteilt, sondern die sind auch leer oder egal, und du sortierst die Dinger nur in der Z-Order und ignorierst einfach die Löcher, also schmeißt die Löcher weg und machst gar keinen Baum, dann funktioniert das immer noch, weil du hast die Eigenschaft, dass Daten, die räumlich nah beieinander sind, auch auf der Platte nah beieinander sind. Und dann nimmst du einfach, dann machst du eine räumliche Sortierung, nimmst ein grobes Gitter mit Indizes, die da rein zeigen, also ganz und rechnest dir einfach aus, dass die Datenmenge, die du in diesen Untersegmenten des groben Gitters, die du einliest, dass die schnell genug von deinem Storage-System geliefert werden. Also du brauchst den Baum nicht, weil du brauchst, die Baumtraversierung ist teuer. Von der Platte lesen, also muss überlegen, also da muss man abwägen. Wenn ich die Wahl habe zwischen logarithmisch Zugriff und konstant, will ich natürlich immer gerne den konstanten Zugriff. Also, ja, man muss mit dem Zeug so ein bisschen spielen, sonst, es gibt halt kein Kochbuch, hier ist mein großer Datensatz, das ist der beste Algorithmus. Hier ist dieser Beispiel für dieser Min-Max-KD-Tree an dem rektilinearen Gitter. Da sieht man halt die Sortierung über diesen Baum in Werte. Das ist der ursprüngliche Datensatz und das ist hier die Wertesortierung von dem Baum. Und die Farben, die geben quasi die Werte in den Datensatz an. Da sieht man, dass halt das Rot alles schön nah beieinander liegt. Ausreißt, aber ist egal, durch den Baum kompensiert. Also, wie gesagt, sehr schwer zu verstehen. Aber dadurch, dass ich jetzt bei Wert dekomposiere, also zerlege, kann ich damit wahnsinnig schnell ISO-Flächen erzeugen und es gibt auch Volume-Rendering-Ansätze, die den einsetzen. Aber das Ding ist nicht, das ist nicht mein Fachbereich. Also da kenne ich mich nicht extrem mit aus. Dann gebe ich nur an, um hier halbwegs vollständig zu sein. Das war halt jetzt, das war halt wie räumlich. Das war dieser implizit Quadri. So, und jetzt wollte ich halt nochmal kurz erklären, wie ich das mit dieser Strömung gemacht habe. Da zeige ich euch noch ein paar Beispiele. Und dann bin ich auch schon vorbei. Hey, ich habe eine halbe Stunde überzogen, sorry. Was? Aber ich hoffe, das ist immer noch spannend. Also, wenn ich euch mal. Also, ich wollte jetzt mal kurz erklären, wie ich diese Strömungsvisualisierung gemacht habe. Und zwar habe ich, wie ich schon erklärte, Einstreupunkte in einem Raster genommen um die Kugel herum. Also einfach nur ein Raster von Punkten, wo halt kontinuierlich Partikel initiiert werden. Das habe ich in die Simulation integriert. Und die Simulation hat das gemacht, was man mit großen Datensätzen am besten macht, wegschmeißen. Ja, es geht schneller. Abspeichern dauert länger als Neurechnen mittlerweile bei bestimmten Dingen. Okay? Wenn Neurechnen schneller ist als Abspeichern, warum soll ich abspeichern? Außer du hast das Problem, dass da irgendwie 100 Leute diese Kiste im Keller anbeten und dich nicht dran lassen. Okay? Aber dann kannst du dir immer noch ausrechnen, ob die kleine Kiste, die im Nebenkeller steht, die nicht mehr benutzen, weil sie alle die große Kiste anbeten, ne, nicht schnell genug ist für dein Problem, wenn du die Daten wegschmeißt. Also, das ist eine Erwägung, da muss man drüber nachdenken. Das funktioniert auch. Daten wegschmeißen ist bei Visualisierung eine Methode. Vorausgesetzt, du speicherst genug Daten ab aus der Simulation, die ausreichend sind, um die Daten zu visualisieren. Wenn nicht, hast du den Turnaround, dass du die Simulation nochmal fahren musst. Das ist eine Größenordnung von ein paar Tagen. Ne? Aber der Gedanke ist halt, ich schmeiße die Daten weg und ich mache genug, dass ich visualisieren kann. Das hat sich halt gezeigt, wenn man den Raum um die Kugel herum recht dicht mit Einstreupunkten ausstattet, reicht halt also wirklich aus, um die Strömung, die sich dahinter befindet, schön zu visualisieren. Also hinten einstreuen willst du eigentlich gar nicht, du willst halt vorne an der Kugel einstreuen, weil da passiert am meisten. 80 Kubik an Einstreupunkten hat wirklich gereicht, weil der Bildschirm ist ja eh nicht so groß. Okay? Und was wir dann gemacht haben, also was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Partikelkoordinaten ausgerechnet, habe das Ganze mit 16-Bit quantifiziert, um die Datenmenge zu halbieren. Das war für das Problem ausreichend, habe dann auf ein RAID abgespeichert und habe die Einstreupunkte in dieser absolut mega geilen Datenstruktur abgespeichert. Das ist das Ding hier, das ist so der Schlüssel für so massiven 3D-Fu, weil du hast halt den Effekt, dass Daten, die halt räumlich nah beieinander liegen, auch auf der Platte nah beieinander liegen. Du musst halt die Anzahl der Seeks, die passieren, minimieren. Das ist der ganze Trick. Und das geht mit der Datenstruktur am besten. So für räumliche Daten. Ich brauchte keinen Baum. Ich habe die Kugel, die in der Mitte drin war, die habe ich einfach weggeschmissen. Also die Punkte, die existieren einfach nicht. Die hat dann einfach in dieser Ordnung weiter hintereinander auf der Platte abgelegt. Das hat gereicht. Ich habe also den Baum, der eigentlich drüber ist, platt gedrückt. Also es ist wirklich, du hattest halt dann den Effekt, dass du die Indizes auf die Punkte, weil das ist ja viel weniger, 80 Kubik, das ist ja nichts. 80 Kubik mal 16 Bit, das ist ja Kinderdatensatz, den kannst du einfach im Speicher behalten. Das heißt, du kannst den Index auf die Punkte auf der Platte einfach im Speicher halten, weil der ändert sich ja nicht. du hast jetzt 1000 Zeitschritte, wo was passiert. Aber die Einstreupunkte ändern sich nicht, also kannst du den Datensatz ja locker behalten, der kostet ja nichts. Okay. Das heißt also, was der User jetzt macht, ist, der steuert diesen hübschen Cursor durch die Gegend. Der Computer bestimmt, welche von diesen Injektoren befinden sich innerhalb von dem Cursor und liest dann in Echtzeit von den Festplatten die Partikelkoordinaten in den Speicher rein und visualisiert die. Das Ganze ist dann über ein Thread entkoppelt. Das heißt, solange der am Laden ist, ist der Renderer einfach nur beschäftigt, die Framerate hochzuhalten. Das heißt also, der rendert das Ding halt abhängig von deiner Kopfposition in einem Virtual Reality Environment. Und wenn der neue Datensatz anliegt, dann schmeißt er einfach den Buffer um. Also der hat so einen Triple Buffer, schaltet einfach einen Buffer weiter und liest dann den nächsten Datensatz an, aktualisiert die GPU und rendert den Kram. Und 60.000 Partikel, die kannst du durch den Bus jagen bei 16 Bit. Das ist auch kein Problem. Da kriegst du 30 Frames pro Sekunde. Bei einer modernen Maschine nicht 100 Frames pro Sekunde, bei 80. Also wenn ich da 80 Millionen Partikel anfasse, dann fangen die Kisten an, in den Knie zu gehen, oder 20 Millionen. Aber ich meine, das Ding ist von 2001, also 2001 war das alles noch ein bisschen langsamer, da waren 80.000 Partikel noch eine Menge, weil die musste ich halt durch den Bus drücken. An dem Bottleneck hat sich halt nichts geändert. Ne? Na, so funktioniert das. Du machst halt eine pseudo-interaktive Visualisierung. Und ist eingeschlagen wie eine Bombe, man hat mich förmlich ausgelacht. Sie haben 10 Jahre gebraucht, um zu erfassen, dass sie eigentlich gar keine andere Wahl haben, das so zu tun, bei ihren gigantischen Datenmengen. Mittlerweile ist eine anerkannte Methode, nennt sich In-Situ-Visualisierung. Es gibt mindestens ein großes Forschungsteam, das daran arbeitet, ein Paket zu entwickeln. Ja. Ich freue mich.
Was?
Also, ich habe einen feuchten Händedruck bekommen und ich habe eine Veröffentlichung von 2001, die jeder jetzt, der sowas macht, zitieren muss. Und wenn er nicht zitiert, werde ich sauer. Ja, ist so. Also wenn du ein Fachbuch über CFD-Visualisierung schreibst und State of the Art schreiben willst, musst du mich zitieren. Sonst ist das Buch nicht gut. Ja, was ich jetzt mache, ich bin jetzt in einem Laden gelandet, der nennt sich 3D-Labor. Wir machen da Visualisierung und Virtual Prototyping, erzähle ich nochmal kurz, und dann natürlich Desktop-Visualisierung, klar. Wir haben eine Cave, das ist so ein 3D-Teil, das sieht man uns da gerade so in der Cave. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, das sind drei Projektionswände, du stehst in der Mitte und es gibt da so ein 3D, so ein optisches Tracking-System, das deine Kopfposition erfasst. Auf die Wände wird mit zwei Projektoren jeweils ein Stereo-Bild drauf projiziert. Du hast eine zirkuläre Polbrille auf, um die Bilder wieder im Auge zu trennen. Und da der Computer deine Kopfposition kennt, sind vier Maschinen, die da arbeiten im Netz mit InfiniBand. Kann ich euch Details darüber eher erzählen, mein Vortrag ist jetzt vorbei. Ja, kannst du halt dann so Objekte im Raum schweben lassen und drum rumgehen. Kommt schon ziemlich spektakulär. Dann machen wir Virtual Prototyping mit sogenannten Powderprintern, also die arbeiten mit Pulver. Das ist so eine Technologie, da hast du letztendlich einen Kasten, da wird Pulver aufgetragen und das Ding macht er mit einem Inkjet, druckt er eine Schicht rein, das ist so wie Gipsatpulver, dann senkt er das Ding in einen ab, macht die nächste Schicht drüber und haut dann mit dem Inkjet die nächste Schicht rein, bis du komplett durch bist und dann so einen Kasten hast mit Pulver und einem Objekt drin, dann musst du mit Druckluft befahren. Und mit Epoxy-Härten hat den Vorteil, ist billig, obwohl es immer noch teuer ist, hat den Nachteil, also haben wir mit dem aktuellen Ding nichts als Ärger. Dann haben wir einen Resin-Printer, das ist so dieser Rap-Rap-Maker-Bot-Dingsy, habt ihr bestimmt schon mal auf irgendeinem Camp oder so gesehen, wo da so eine Heißspritzpistole schichtweise Plastik aufdruckt. Wir haben davon die Profi-Variante, die hat davon zwei, also der kann so ein Stützmaterial drucken, das kann man mit Natronlauge wegwaschen und der kann Plaste drucken, aber das Ding ist scheiße. Wer sich schon mal mit einem Makerbot beschäftigt hat, weiß, warum das scheiße ist. Bei der Profimaschine hast du genau dieselben Probleme.
Nur die Auflösung ist ein bisschen besser wahrscheinlich.
Ein bisschen, oder? Ja, die Auflösung ist ein bisschen besser, aber das ist das Problem halt auch, dass das dir abreißt, dass du Aliasing reinkriegst wie Tier, dass das nicht stabil wird, außer wenn du eine bestimmte Dicke und das alles irgendwie extrem scheiße ist zu konzipieren, dass er das sauber druckt. Also saubere Drucke daraus ist echt schwierig. Das neueste coole Teil, was wir gekriegt haben, ist ein Sinterer. Das ist Magie, damit kannst du Golfbälle drucken. Das ist Hammer, das Teil. Da hast du ein, wie bei dem Pulver-Dingsi, hast du jetzt auch ein Pulver, nur es hat ein Plastik, der wird dann auch wieder aufgetragen. Und anstelle mit dem Inject-Pisser hast du einen Laser, der das Ding auf Temperatur bringt. Ganze für den Stickstoffatmosphäre statt, im Backofen ist auf Temperatur gehalten, dass das Pulver so gerade so am Schmelzpunkt ist und der Laser braucht dann nur so, weißt du, so das Rest, die Restenergie reinzutun, dass das dann zerschmilzt und sich dann mit dem darunterliegenden verbindet. Das Ergebnis ist so hart, damit kannst du Türklinken machen. Das ist Hammer. Das ist richtig robustes Zeug, was da rauskommt.
Nachteil ist,
bitte?
Wenn ich für den mal ausleihen?
Wenn du die Gigawatts an Strom hast, die du da reinjagst, plus die 1000 von Euro für das Pulver hast.
Wollen wir Tabletop-Figuren abbauen?
Ja, kannst du machen damit. Das geht wunderbar. Gib mir ein 3D. Unterhalten wir uns später drüber. Geht. Dann haben wir noch einen 3D-Scanner. Das ist auch ein ganz cooles Teil. Das ist eine Stereo-Kamera, also zwei Kameras und ein Projektor. Der Projektor projiziert auf ein Objekt ein Streifenmuster. Und die Kameras nehmen dann die Streifenmuster auf und abhängig von den Differenzen zwischen den Streifen können sie ein 3D-Modell ausrechnen. Das ist total abgefahren, das Ding. Das setzt die Autoindustrie ein, um bei Kotflügeln oder anderen Bauteilen ohne Scheiß die Qualität zu messen. Das Ding ist so präzise. Der Nachteil ist natürlich, wenn du kriegst gigantische Meshes. Das ist ein Beispiel für Visualisierung mit Virtual Prototyping. Das ist so eine Schiffsschraube, die ist verformt durch Kavitäten. Hier sieht man halt die Verformung. Und dann haben wir das einfach mal ausgedruckt. Weil ich meine, du kannst es ja ein bisschen mal gucken und rotieren, aber wenn man es ausdruckt, kannst du es in die Hand nehmen und kannst dann angucken, rotieren, in roten Stellen, das Ding. Du siehst die Verformung nicht. So fein ist die. Das könnte man jetzt aber theoretisch in dem Modell natürlich auch noch überhöhen. Also da ist noch Luft. Dann ein Beispiel für was ganz abgespaced ist, das ist eine Kieselalge mit einem Mikro-CT, also mit so einem Mikro-Röntgen-Mikroskop-CT aufgenommen worden. Das haben wir ausgedruckt. Das Ding zu rendern, ich habe es gemacht, ne? Also die ISO-Fläche, die ihr hier seht, die ruckelt. Auf einer Radeon 6990. Ja. So, Fragen. Ich hab euch jetzt eine Vorlesung, die man normalerweise über ein halbes Jahr hält, an den Kopf geschmissen. Aber ich hoffe, ihr habt einiges verstanden und so die Problematik, die es da gibt und auch die Ansätze verstanden, wie man so massive Datensätze ansetzt. Wie gesagt, den Vortrag habe ich in Japan gehalten und ich hatte jetzt keine Zeit gehabt, den auf das Publikum mehr anzupassen. Das hätte ich ein bisschen anders gesehen. Sorry, dass ich mich ein bisschen selber beweihräuchert habe, aber ich bin immer scheiße stolz auf das Ding. Und ich hatte ich hatte meinen Anteil an lustiger Scientific Community, wenn du mal was ganz anderes machst als der Mainstream. Passieren genau dieselben Effekte. Das ist echt lustig gewesen. Ja.
Wie muss man sich das Verhältnis vorstellen zwischen deiner Arbeit und dem Wissenschaftler, der das auswählt? Also ich meine, du legst was auf den Scanner, du kriegst ein 3D-Modell davon. Du visualisierst das, aber du machst ja im Prinzip nicht die Auswertung davon. Was sagt mir jetzt das, was dieses Modell hier bildlich darstellt? Also wie?
Da arbeitest du normalerweise zum Beispiel bei dieser Supernova-Geschichte, habe ich mit dem Wissenschaftler zusammengearbeitet, der die Simulation gemacht hat. Und der hatte also nichts als Probleme, die Daten zu visualisieren, weil so als Visualisierungsexperte in so einem Rechenzentrum zum Beispiel fasst du halt Dinge an, wo die Wissenschaftler an der Visualisierung scheitern. Ja. Und da gehört dann auch die Entwicklung von neuen Algorithmen zu.
Ich komme auch aus dem PC-Bereich, wir müssen schon Gas aufteilen. Das Problem ist, die meisten Wissenschaftler haben zwar Mengen von Daten,
ja,
aber wenn es dumm halt geht, die auf dem Großrechner zu berechnen oder die halt per Programm laufen zu kriegen, dann scheitern sie schon mal. Dann kommt halt, muss jemand da sein, der das, halt das Gerät in Anführungsstrichen bedient, auskennt, weiß, wie es funktioniert, halt, damit jemand Hand in Hand arbeitet.
Und bei Datenvisualisierung kacken die Wissenschaft natürlich auch ab, um es mal einfach auszudrücken, weil all diese schönen bunten Methoden, um halt so massive Datensätze anzufassen, da musst du den Datensatz halt, also das musst du dann auf den Datensatz, den du da hast, maßschneidern. Ne? Und da wird es dann richtig, richtig crazy. Also für diese Millenniums-Geschichte da habe ich nur über ein halbes Jahr gebraucht. bis der Algorithmus da lief. Also das war so eine eklige Tunerei mit Blockgrößen von Raids und so.
Das heißt, ich mache mal alle Teile nur ausgenutzt, wenn der Rechner mal geeignet hat,
ja, was es hier nicht gibt. Und wenn man halt, ja, nee, ich hatte eine dedizierte Visualisierungsmaschine. Also anders geht halt nicht. Du brauchst ein dediziertes Visualisierungsenvironment. Und ich meine, für 90% aller Visualisierungsprobleme oder 99% aller Visualisierungsprobleme gibt es Software von der Stange, die setzt einfach ein. Wenn der Datensatz so groß ist, dass der in den Speicher der Visualisierungsmaschine passt, dann ist egal. Dann kannst du eine Visualisierungssoftware von der Stange nehmen. Also das, was ich jetzt hier erzählt habe, das geht dann darüber, wenn the dataset is really fucking large. Also wenn jede kommerzielle Software einfach versagt, weil der Datensatz so groß wird. Und um die letzten, also Forschungsrichtungen, die da eingeschlagen werden und wurden und immer noch sind, um halt so wirklich, du sagtest, du machst HPC, dann weißt du, wovon ich rede. Ne?
Ja, klar.
Also, jo, ich hab da so ein Petabyte Daten, machen wir mal ein schönes Filmchen raus. In 4 Jahren hast du Zeit. Nächste Woche.
Ja, aber die Medizin kommt.
Da, da draußen ist Sandkästchen und Schüppchen.
Ja. Ich hab die Konferenz vergessen, wo ich das Video noch für brauche.
Ja, genau, die Konferenz ist nächste Woche.
Wir haben Bilder mit 40 Gig, also die da kommen, die sind ihre ganzen Bilder da halt für untersucht haben.
Was sind das für Dinger?
Schreibt mich doch. Ich glaube, das sind auch.
CT-Scans?
Nee, keine CT-Scans.
Röntgenbilder?
Ja, könnten sein, ja. Und dann sucht man irgendwas, nach welchen Krankheiten, nach welchen Mustern.
Oh.
Sprich, das Bild wird nochmal in N-Kacheln ausgelegt oder zerteilt, wo dann halt
Kleber geht. Ultra hochauflösende Bilder, ja, wenn Quadrix für eingesetzt wird, so normalerweise. Wenn du die in hochauflösend haben willst und dann mit Level of Detail, dann speicherst du den Quadri halt in den Knoten nochmal ein Abstract von den Unterknoten ab.
Also. Die haben da schon eine fertige Lösung gehabt.
Ja, und die setzt genau so.
Dann ging es anstatt an, dass es auf 3 Knoten läuft halt, das ist halt skaliert auf mehrere Knoten und dass du den aussuchen kannst, langer Job, kurzer Job, was
ja, also
diese typischen Probleme.
Ja, diese HPC-Anwendung, das ist die Hölle, ich kenne halt. Dann läuft er natürlich nur auf AX Version 7. irgendwas und nicht mehr auf 7. irgendwas.
Plus, 1. Du brauchst dann den Compiler, du brauchst das Umfeld.
Ja. Und die Lib geht damit nicht, sondern nur die
Chemie-Version.
Genau. Und die geht nicht hin und die geht nicht mit der aktuellen Ubuntu-Version, weil dann irgendwie die andere Lib da nicht kompatibel
zu ist. Muss man dazu sagen, wenn man, es gibt ja nicht meistens so die Standardsoftware, man muss sich meistens die Software kompilieren.
Ja, genau. Und dann geht der Compiler nicht oder die Lib passt nicht. Ah, ich hab das mit AIX erlebt und das ist so evil. Das ist so evil.
Und dann je nachdem, welche Anfrage, die wollen dann doch die 64 Bits
geladen. Ja. Aber ja, gehen wir jetzt ins freie Fachgespräch über, also Vortrag ist vorbei. Danke. Mhm.